Willkommen zum Satsang. Wie immer. Ne? Nichts muss gesagt werden, alles kann gesagt werden. Nichts muss gespürt werden, alles darf gespürt werden. Nichts braucht gefühlt werden, alles darf gefühlt werden. Wir brauchen keinen Gedanken folgen und jeder Gedanke kann da sein, durchziehen. Und was immer noch unterstützend sein kann, neben einfach in Stille zusammen zu sein, in dieser direkten Begegnung, fühlt euch frei. Falls es Themen gibt, Fragen, Berichte.
Ich habe das gerade total genossen, mal diese Stille wieder zu haben. Gerade alleine. Ist das ganz schwer herzustellen, oder zur Zeit jedenfalls schwer herzustellen. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen scheu, jetzt irgendwas zu fragen.
Ja, gut.
Brauchst du nicht zu antworten.
Halt lieber die Klappe. Sei einfach still. Nur eine Anmerkung, wenn sie erlaubt ist. Eigentlich ist es die gute Nachricht, dass du die Stille überhaupt nicht herstellen kannst und du brauchst sie nicht herzustellen. Es ist eher, wenn alles Herstellen aufhört. Stille ist das, was eh bleibt. Und selbst wenn das Herstellen nicht aufhört, Stille ist trotzdem da. Nur manchmal sind wir zu beschäftigt mit dem Herstellen, dass wir einfach abgelenkt sind.
Und so eine schöne Scheu irgendwie, ja. Und das ist total natürlich eigentlich. Und das ist das Wesentliche, dass wir vielleicht die Fragen wegfallen und die Antworten wegfallen. Ja? Und die wesentliche Antwort immer die Stille ist. Das ist alles, eigentlich alles, was wir wollen. Und insofern ja. Wunderbar. Keine Fragen, keine Antworten. Und keine Fragen von alleine auftauchen oder irgendwas. Und so schön, dass du gesprochen hast. Die paar Worte sind doch echt schön. Sehr natürlicher Ausdruck. Und in gewisser Weise ist die Stille das Einzige, was die ganze Zeit eigentlich steht. Ja? Wenn wir nochmal in das Bild gehen, und sonst haben wir ja oft so das Gefühl, wir müssen irgendwas herstellen, irgendwas hinstellen oder so, ja, oder irgendwas. Ja, aber eigentlich diese Präsenz von Stille, die ist immer da. Das ist das Einzige, was die ganze Zeit da ist. Ja, alles andere kommt und geht. Versuche irgendwas zu machen, kommen und gehen. Versuche irgendwelche Gefühle herzustellen oder zu kontrollieren, kommen und gehen. Wissen kommt und geht. Irgendwas zu verstehen. Mal da, mal kommt nicht verstehen. Das Gewahrsein an sich, die Stille, die ist da. Und das merken wir dann am meisten, wenn sich irgendwie dieses Nicht-Tun auftut. Ja. Aber das ist auch das Auftun, was wir von alleine, kein Tun. Dann können wir einfach nur neugierig sein. Wie zeigt sich das diesmal? Ne? Und ohne, dass wir es benennen müssten. Könnt ihr euch auch da hinsetzen und mal kurz in die Kamera strahlen. Das ist auch schön.
Also wenn ihr das seht, was ich in euch sehe, ist es schön. Ja,
genau. Darf ihr mich mal kurz schwenken? Dann könnt ihr es euch ja nachher angucken.
Nein, dann kommt wieder zu viel Mind.
Zu viel was?
Ich.
Mind.
Ach, wer weiß.
Manchmal. Und selbst wenn er kommt, er geht auch wieder. Und er kann nicht mal.
Ja.
Und er kann das nicht mal wirklich verschatten oder überschatten.
Einfach so viel Freude, die da strahlt.
Ja, das ist so spannend, ne? Ich bin halt ganz anders hergekommen.
Das stimmt auf vielen Ebenen. Das stimmt auf vielen Ebenen. Ja, was meinst du jetzt gerade damit?
Müde. Nicht strahlend. Es war halt der Moment. Und dann, als ich in Stille saß, dann kam auf einmal ein Thema. Und dann dachte ich, ja, wahrscheinlich frage ich gleich was. Jetzt glaube ich doch nicht.
Ja. Ja. Auch das ist so natürlich.
Jetzt sitzen wir wieder rum und haben nichts zu sagen.
Weiß ich, soll ich opfern?
Was? Nein.
Was hast du gesagt?
Nein, du brauchst dich nicht zu opfern. Es sei denn, das wäre ein befreiendes Opfer.
Aber mit dem Opfer habe ich das nicht ganz verstanden. Wie meinst
du? Ist auch Quatsch.
Na Quatsch. Gut.
Damit wir was zu sprechen haben.
Ja, das ich meine, alleine das ist doch schon witzig, ja, zu sprechen darüber, dass es nichts zu sprechen gibt, ja, und das ist auch wichtig, ja, sonst oft so ein Zwang zu sprechen und ein Thema zu haben oder zu denken, Themen würden sich dann lösen, wenn man drüber spricht, manchmal ja, manchmal ist das sehr hilfreich, aber genauso eigentlich die Katte und die katalysierende Wirkung von Stille oder die auflösende Wirkung, irgendwas wollte ich ein Fremdwort für Auflösung sagen, ich weiß nicht mehr was. Ja, das ist eigentlich das Wesentliche. Das, okay, da ist ein Thema, aber gerade dadurch, dass es wieder sinken kann, dass wir gar keine Antworten suchen müssen, ist das wie, ah ja, dann löst es sich von alleine auf.
Und auch das, dass das ein Opfer wäre, zu sprechen. Ja. Ne? Die meisten Menschen haben wahrscheinlich eher die Idee, es wäre ein Verzicht, nicht zu sprechen. Oder es, ja, es wäre ein Opfer, still zu sein. So, oder? Kennt ihr das noch? Diese komische Idee, als ob das ein Verlust wäre, dich
so unangenehm
von aller Ablenkung abzuwenden und einfach nur so hier zu sein, ohne irgendwas zu tun, ohne irgendwas zu sprechen, ohne dass irgendwas passiert. Und dann zu entdecken, was für ein Luxus, was für eine Erfüllung, wie, ah, oh, wie satt.
Ich glaube, das ist eigentlich dieser Verzicht, der vielleicht sonst ein Opfer wäre, für das Ich, oder? Ich weiß nicht, also so, ja. den auf einmal genießen zu können, das ist eben kein, oder das ist, dass der Verzicht irgendwas ja. zutiefst irgendwie Befreiendes ist, oder das ist irgendwie, weil das andere ist ja auch
so ein bisschen so wie, wir hatten heute jemand, der uns geholfen hat bei uns und haben dann zum Mittagessen was von diesem tollen veganen Café hier geholt und bei der Gelegenheit nochmal festgestellt, wie irgendwie die meisten Menschen glauben, es wäre ein Verzicht, vegan zu essen, ja, wie als ob dir was fehlt, wenn du kein Fleisch isst. Und dann zu entdecken, wie, oh, wie lecker und was für ein Genuss und was für ein Luxus und so ein bisschen so ähnlich, oder?
Ja.
Mit der Stille.
Was, genau. Aber das so kann man auch schlecht erklären. Ne? Das ist eben
nährender und wirklich sättigend. Auf allen Ebenen. Ja, das stimmt. Du kannst es schlecht erklären. Das scheint für den Verstand scheint es immer noch so wie, da wird mir was weggenommen. Da fehlt mir dann was. So bis du auf den Geschmack kommst und von da aus sieht es auf einmal alles genau andersrum aus.
Und uns ist eher schmecken als erklären.
Ja.
Aber das strahlt auch aus, dieses Schmecken. Für diejenigen, die das sehen können. Dann siehst du, wenn jemand Stille schmeckt, wie er das genießt. Ein großes Festmahl.
Ein veganes
Festmahl von nichts. Irgendwann wird das vielleicht zum Mode, zum Ernährungstrend. Es gibt ja immer weniger vegetarisch, da hat man noch Eier und Milch und so, jetzt vegan kein, und irgendwann hat man kein Gemüse mehr.
Das ist aber schon längst.
Lichtnahrung, ja. Irgendwann auch kein Licht mehr.
Aber was schön ist, einfach auch die Stille zu teilen, also mit euch oder mit anderen Menschen. Und das ist. Ja, ich kann auch alleine still sein zu Hause oder so. Aber es ist was anderes, mit anderen zusammen still zu sein. Also viele halten das ja tatsächlich nicht auf uns.
Ja, das stimmt. Auf eine Weise ist es eine Innigkeit, die wir sonst nicht haben. Ja, wie wenn wir oder ist tatsächlich da eine Intensität in diesem Zusammensein? Ja, die oft durch Sprechen eigentlich wie unterbrochen wird oder runterreguliert wird. So. Und du kennst ja sicherlich auch, selbst im christlichen Hintergrund gibt es dieses schöne, dieses Lied, ja, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind.
Ja.
Da bin ich mitten unter ihnen. Ja. So, und da gibt es schon sowas
von. Quatsch, ne? nicht die Rede davon.
Nee, genau, das stimmt. Ja, stimmt, ich hatte das jetzt irgendwie einfach schon so vorausgesetzt. Ja, aber einfach überhaupt dieser Fokus, diese Ausrichtung darauf, ja, dass es uns darum geht, dass wir dafür hier sind. So. Das macht was aus. Das ist was anderes, als wenn wir irgendwie auf bestimmte Aufgaben fokussiert wären oder gar auf Ablenkung oder Unterhaltung oder so. Ja, das steigert in gewissem Sinne auch die Intensität dieser Aufmerksamkeitsausrichtung. Hättest du vorhin noch was sagen wollen oder schon wieder vorbei gewesen wahrscheinlich, ne?
Ich?
Ja. Längst wieder weg, ja.
Es gibt so ein Thema, was mich halt so ein bisschen immer beschäftigt, aber ich hatte heute bei mir ist es tatsächlich oft eher so gut, die Sachen auch mal auszusprechen und zu teilen, weil bei mir auch so dieses dann so zurückziehen eher so dieses Muster ist.
Magst du einen aufrufen?
Das ist, glaube ich, keine Frage. Merkst du schon wieder mehr als ich?
Weiß ich nicht, mal gucken. Und du brauchst nichts zu produzieren, ja? Ich meine, sowieso, wir können das alles nachher wegwerfen, kein Problem. Also, die Kamera ist geduldig. Also, Dimitri auch.
Ich hab da einen Sack voll.
Wenn, ach so, für
aber,
Themen.
Ja, die muss ich nicht unbedingt auspacken. Aber.
Keine Not. Wie es passt, was anliegt. Und genießt die Stille, solange sie währt. Und wenn irgendwas anliegt, was tatsächlich dran ist, gerne, wie es passt. Aber wir brauchen nicht zu sprechen, nur um zu sprechen oder so. Also keinesfalls. Und ihr braucht euch keine Probleme zu machen, nur damit wir hier irgendwas lösen können. Aber wieder Spiel verdorben. Also.
Das ist auch kein Problem. Ich habe gemerkt, wie ich, wenn ich wirklich so, wie ich mal nach außen gehe und so das, was ich spüre, so in dieser Wahrheit bleibe, ich immer mehr in Situationen komme, wo ich Menschen vor den Kopf stoßen muss. Und wie dann echt so eine Riesenwelle von Angst und Scham, da ist wirklich irgendwie, ja, Menschen quasi zu verletzen und vor den Kopf zu stoßen. Und dann auch gemerkt, so ja, aber letztlich verletze ich ja immer nur mich selber und dann aber auch so eine Scham, wenn ich so erkenne, dass ich einfach das gemacht habe und sozusagen wie davor nicht ganz sozusagen in dieser Wahrheit war und in dem, was ich gefühlt habe und wie so Kompromisse gemacht habe irgendwie, um sozusagen irgendwie anderen recht zu machen oder vielleicht auch mir in dem Moment gefühlt einfacher zu machen, um mich nicht damit zu konfrontieren. Und dass ich das aber nicht mehr kann. Und wenn ich das jetzt, wie, es ist wie wenn es immer stärker wird, dass ich das nach außen trage, irgendwie auch anderen Menschen gegenüber und wie viele Menschen ich dann einfach erstmal irgendwie wie vor den Kopf stoßen muss. Und habe ich so echt so diese tiefen Gefühle von echt Scham, irgendwie es falsch gemacht zu haben und Angst wirklich gespürt, andere vor den Kopf zu stoßen. Und ja, das war es auch schon.
Ja, und das kann was für sich haben, ja, und manchmal braucht es das, wie, weißt du, gerade wenn wir wenn wir vorher uns darin wie gebunden gefühlt haben, irgendwie nett zu sein oder sicher oder reinzupassen und damit eben falsche Kompromisse geschlossen haben oder so, klar, dann braucht es manchmal diesen Mut, wie da rauszutreten und sagen, nee, tut mir leid, passt doch nicht oder einfach nicht mehr mitzumachen. So. Und gerade, klar, je mehr wir uns vorher sozusagen selber verraten haben, umso mehr Mut braucht das dann oft, damit zu brechen. So. Andererseits habe ich den Eindruck, gibt es manchmal auch sowas wie dann darin, vielleicht auch einfach so im Sinne von, ne, dass das Pendel erstmal ins andere Extrem ausschwingen muss, fast sowas wie, so, weißt du, sowas Rebellisches, so im Sinne von, so, und jetzt muss ich erstmal allen die Wahrheit um die Ohren hauen und alle wissen lassen, wie verkehrt das hier alles ist. So, das ist manchmal auch gar nicht mal nötig. Da fällt mir dann wieder dieses schöne Zitat von Ruth Kohn ein, hast du bestimmt auch schon von mir gehört. Die Begründerin der themenzentrierten Interaktion, Ruth Kohn, die sagt, die hat so einen schönen Begriff für selektive Authentizität, dass sie sagt, alles, was ich sage, soll wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, muss ich auch sagen. In unserem Bereich kommt noch hinzu, nicht alles, was wahr ist, können wir überhaupt sagen. Ja, also können wir manchmal auch genauso gut einfach die Klappe halten. Und so. Aber ich schätze mal, bei dir ist das eh wahrscheinlich gar nicht so der Fall, dass du so unbedingt Leute vor den Kopf stößt, im Sinne von, sie wissen lassen musst, wie verkehrt sie sind. Oder?
Ja, umgekehrt, dass ich mich halt immer eher klein mache und zurückziehe dann jetzt mal irgendwie sowas.
Ja, dann ist das vielleicht jetzt einfach die Gegenbewegung, die rauskommen muss. Ja. Und?
Ganz spannend, wie tiefe Ängste und Scham dahinter ich auf einmal entdeckt habe. So.
Ja.
Und auch Scham, es davor nicht gemacht zu haben, sozusagen.
Verstehe. Ja, beides. Mhm. Und in dem Sinne ein bestätigendes Zeichen, dass jetzt, wenn du rauskommst, einfach die Scham und die Angst gefühlt werden, die du vorher vermieden hast, indem du dich davor versteckt hast. Ja. Also dann ist das einfach eine Begleiterscheinung der Freiheit, dass du jetzt durch diesen elektrischen Zaun durchgehst.
Hm. Ja, und immer im Kopf irgendwo dann noch so eine Stimme, so die einem versucht zu sagen, du musst es halt immer irgendwie richtig machen und so. Mhm. Und dann,
also, ja, spannend. Ja, du weißt ja, wie wir die nennen. Ha?
Ja, ist einfach interessant, das so zu sehen.
Ja.
Ja, du kannst auch schauen, dieses Sprachbild vor den Kopf stoßen, ne, ob das überhaupt auch immer stimmt. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man sich vor den anderen vor den Kopf stößt. Manchmal ist aber auch, wenn du aus dieser Haltung in die kommst, bist du eigentlich nicht unbedingt jemand, der was jemanden vor den Kopf stößt. Das fühlt sich vielleicht so an. Ne? So. Ich meine, das ist eine Art von Gegenbewegung oder sowas, aber vielleicht ist es auch einfach nur klar sein für dich. Für dich einstehen oder zu deiner Stimmigkeit stehen. Und andere empfinden das vielleicht dann in dem Moment, wenn das Muster vorher war, dass du so klein warst.
Ja, genau.
Dann empfinden die das so. Aber ist das wirklich wahr oder ist es nicht einfach, dass du sozusagen zu dir stehst oder manchmal was nicht mitmachst und eher weggehst oder keine Ahnung, ja?
So. Und in dem Sinne ist es vielleicht nicht mal eine Gegenbewegung, sondern nur ein nicht mehr dich wegbewegen, sondern einfach hierbleiben.
Und das kann sehr unterschiedlich empfunden werden. Ich erinnere mich gerade an eine Sitzung, die ich vor ein paar Wochen hatte mit einer Einzelsitzung mit einer Frau, die gemerkt hat, so in ihrer Beziehung macht sie sich oft ganz klein, so mit ihrem Partner. Irgendwie kommt da so ein Muster, wie ist denn die ganz kleine Verletzliche sozusagen? Und dann haben wir da so ein bisschen rumgespielt sozusagen und wie sie wieder finden kann zu einer starken Haltung in ihr. Ja? Und sie hat nur so eine kleine Bewegung gemacht, so von, das waren vielleicht, vielleicht 5 Zentimeter, die sie sich rein physisch bewegt hat. Ja? Aber im Raum fühlte sich das an, als wenn sie 3 Meter größer wird. Ja? So. Einmal so ein kleinen, und ich bin die Kleine, die in meine Beziehung. Und dann war sie sozusagen in ihrer Kraft, in diesem transzendenten, aber auch dann weiblichen Feld oder wie man das nennen will, weibliche Stärke oder so. Ja. Und dann war das wie für uns beide fühlte sich das eigentlich an, als würde sie 3 Meter größer werden. Ja. Und natürlich kann man sich vorstellen, wenn solche Sachen passieren, dann kann schon mancher da so in Entfernung von 3 Meter denken, oh, wuff,
ich stöße mich vom Kopf. Manchmal, ja.
Aber eigentlich ist es nur natürliche Kraft. Ja.
Voll. Und das merke ich einfach. Also das wird
halt ja, genau.
Ja, schön.
Und eigentlich ist fast die Scham eher so mir gegenüber. Dass ich wie mich immer so klein gemacht habe und eigentlich letztlich mich immer verletzt habe und jetzt deswegen die anderen verletzen. Die das vielleicht so fühlen.
Das ist eine Durchgangsphase. Das wird vorbeigehen.
Ja, und Scham darf auch dann erlebt werden, und es ist so eine Art von nach Beschämung. Ja. Hm. Das gibt es auch als Phänomen. Ja, so ein Bedauern. Ja.
Mhm. Und es kann auch was sehr Heilsames und Stärkendes haben, ja, wie dann das nachzunähern, nachzutrösten. So.
Und das Gute ist, wenn das auch sozusagen liebevoll mit dir geschieht, dann kann das fast wie diese ganzen alten Anteile von dir auch nochmal stärken, sozusagen wie in die Vergangenheit wirken. Dann verändert sich sogar deine Vergangenheit, zumindest die gefühlte Vergangenheit. Ja.
Und auf jeden Fall diese Gewohnheit, die wir wahrscheinlich auch alle kennen, die uns dann dafür noch fertig zu machen, dass wir vermeintlich irgendwas falsch gemacht haben, was vermeintlich beschämend gewesen wäre. Ja. Und stattdessen Mitgefühl mit dir haben zu können, ist doch wunderschön, oder? Sehr liebevoll. Ja, sehr stärkend.
Selbst wenn, dann reicht das halt, mein Kopf irgendwie ist es so. Dann auch okay. Irgendwie.
Ja.
Das ist einfach, ich bin jeden Tag, also, ja. Das ist so spannend.
Ja.
Vielleicht nur noch so ein Kind, was die ganze Zeit so staunt. Alles irgendwie.
Ja. Staunen ist schön. Ein offener Geisteszustand.
Ja. Ich sehe auch nur noch irgendwie so Kinder, die irgendwie auch so länger so, ja, so fühle ich mich auch.
Ja. Ja, ja, echt erstaunlich dann, ne, wenn wir sehen, wie lang, wie oft, wie viele Menschen wirklich das Wunder dieses Lebens verpassen. Ist doch echt schade, da durchzuschlafwandeln, oder? Und so ein Glück, so ein Segen, immer wacher zu werden für dieses Wunder. Auf all den verschiedenen Ebenen der Erscheinung.
Das ist so unglaublich.
Ja, echt kostbar.
Unglaublich, aber wahr.
Magst du auch einen aufdrücken? Oder zwei? Wie du magst.
Das glaube ich auch nicht so lange. Irgendwie mag ich die Kamera gar nicht so gerne.
Nee, willst du jetzt nicht, oder?
Wie du willst.
Ach, egal.
Ja.
Das glaube ich auch so. Automatismus. Ja, das gesagt hat, er hat irgendwie nochmal sowas ausgelöst, weil so diese Freude, das war auch das, was vorhin auf einmal so da war, vielleicht, ja, war eben einfach da. Und ich finde das, ja, es ist halt richtig schön und ich finde, und ich merke das in meinem Alltag, Ich stehe manchmal jetzt morgens irgendwie so im Wohnzimmer, einfach so kurz in Stille. Dann denke ich immer, dann könnte ich irgendwie so die ganze Zeit still. Also ich muss dann ja los zur Arbeit. Und das ist mal so ein Gefühl von, es ist so, und dann rauschen die Autos und es ist einfach, ja, es ist so zeitlos. Es ist einfach nur still. So und so friedlich. Naja, dann gehe ich ja los und es fühlt sich natürlich irgendwie anders an, weil die Stille ja irgendwie schon irgendwie da so, aber und ich weiß, ich kann sie nicht verlieren, aber es fühlt sich so an, als würde ich sie
als würde sie in den Hintergrund treten, so am Tag. Und bei Menschen, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber durch Menschen passiert das bei mir total doll. Also durch diese ganzen Rollen, in denen ich dann bin und der ganze Lärm sozusagen, die ganzen Themen, über die man spricht. Und mein Leben ist ja auch richtig voll, so fühlt sich das an von dem ganzen Kram. Und wie nehme ich das mit?
Ja, man, erstmal ist es wirklich Intensität wechselt, ja? Auch Intensität von Trans, und ich würde sagen, ja, das, was du da erlebst, ist ja eine Art transzendente Freude. Ja, es ist ja nicht die normale Freude, die an Objekte gebunden ist, so, das erlebe ich jetzt und deshalb freue ich mich, sondern das, was da, ja, ich würde sagen, auch was, ja, das ist eine natürliche Qualität, die strahlt durch dich durch und dann darfst du sie total genießen. Ja, wenn die Intensität groß ist, ah, wunderbar, ja, und warum nicht? In dem Fall, also überall wenn, oder jederzeit, wenn es auftaucht, darf das vollkommen genossen werden. Das ist eine absolute Erlaubnis dafür. Ja. Und Intensität wandelt sich. Ja. Das ist halt auch, wenn du die Freude sozusagen wie festmachen willst, ne, vor allen Dingen wandelt sie sich. Und man könnte sagen, vielleicht tritt sie auch in den Hintergrund oder das, was der Hintergrund ist, zeigt sich jetzt nicht mehr als intensive Freude, sondern irgendwie als Alltagserfahrung. So. Also aber erstmal so überhaupt, also manchmal können wir auch, das höre ich jetzt nicht so draus, ja, aber wir können manchmal zu Intensitätsjunkies werden dann immer, dass wir nur so auch abgeblitzt durch die Gegend laufen wollen. Und das ist es nicht, ja. Das ist auch, alles gehört dazu, das volle Spektrum von total ausgeblitzt bis tief verzweifelt und wütend und alles, was dazwischen ist.
Oder auch alles total leer, total neutral, überhaupt kein Gefühl.
Oder kein Gefühl, ja.
Alles drin. Und die Stille ist nicht von all dem abhängig, nicht in all dem begrenzt oder bedingt. Ja? Und in dem Sinne könnten wir sogar sagen, eigentlich verändern sich nur die Begleiterscheinungen. Ja? Und da wiederum ist es die gute Nachricht eigentlich, du kannst es nicht mitnehmen. Du brauchst es auch nicht mitzunehmen. Die Stille ist schon da. Ja? Diese Form erscheint und wandelt sich und bewegt sich dadurch und verschiedene Umstände, verschiedene Begegnungen, verschiedene Zustände erscheinen. Stille ist immer noch hier. Und dann ist es wirklich eher, du kannst in jedem Moment anhalten und spüren, Stille hier. Ha. Wenn alles andere wegfällt, umso deutlicher. Aber selbst während alles andere da ist, wo soll sie denn hin? Mhm. Ja? Und dann mehr und mehr kannst du neugierig werden, was ist überhaupt Alltag? Ja, wer weiß, ob nicht auch das immer transparenter werden kann für sowohl die Stille, die im Hintergrund die ganze Zeit da ist, als auch dann auf dem Hintergrund erst recht umso deutlicher das Wunder des Lebens, das eigentlich wirklich in jedem Moment, in jeder Form absolut einzigartig und nie da gewesen ist. Und dann irgendwann ist es mehr wie, was ist Alltag? Wie können wir von Alltag sprechen? Nichts ist ja alltäglich.
Ja, ich merke das gerade, wenn du sprichst, dass es so ist, wie jetzt müsste ich einfach meine Aufmerksamkeit woanders hinrichten. So, weil das passiert dann so schnell, dass dann mein Fokus irgendwie...
Und leider, oder paradoxerweise, umso mehr, je mehr wir glauben, es wäre Alltag und wir wollten stattdessen lieber was anderes... dann haben wir eine bestimmte Qualität von Aufmerksamkeit, auch die wir zu diesem Moment bringen. Mhm. Weißt du, wenn wir glauben, oh, das ist profaner Alltag und eigentlich will ich die heilige Stille, also ja, dann ist das schon eigentlich Mist, was ich da erlebe und eigentlich will ich gar nicht wirklich dabei sein. Und in dem Maß, wie wir uns darin gehen lassen sozusagen, sind wir nicht wirklich mit voller Achtsamkeit präsent, um das Wunder dieses Lebens in diesem Moment wirklich voll zu empfangen. Und verpassen eigentlich die Kostbarkeit des Augenblicks und nennen sie Alltag und wollen lieber was anderes. Mhm. Das ist die Tragik dessen, wenn wir zu stille Junkies werden, dass wir sie gerade dann eigentlich wie verpassen, umso weniger finden in jeder Situation.
Mhm. Also es ist total schön, wenn man da schon so einen Zugang hat und das so sicher ist, aber...
Aber könnte es sich lohnen, das zu entdecken? Wenn du dir noch nicht so sicher bist.
Oh, ich weiß nicht, wie genau, ob wir wirklich erstmal, wir können ja.
Ja, ich kann ja, ne, kannst, was sagen.
Genau, ja. Und die, ich meine, das manchmal kann sich so anfühlen, als wäre es nützlich, die Aufmerksamkeit umzurichten, auch tatsächlich sozusagen, wie du so ein bisschen die Bewegung gemacht hast, sozusagen so ein Schwenk. Ja, wir können uns ins Leiden hinein hypnotisieren und immer auf das Negative zum Beispiel schauen oder auf das Problematische. Und wir könnten anders hinschwenken, zum Beispiel zu Momenten der oder zur Freude oder sowas, die auch vielleicht auffindbar ist. Ja. Aber hier gerade so in dem, wo wir jetzt gesprochen haben, ist es eigentlich eher wie die Aufmerksamkeit wieder weit werden zu lassen, mehr auch vielleicht neugierig zu sein für den Hintergrund oder für das, woher die Aufmerksamkeit kommt. Mhm. Ja. Und mehr wieder, wie du hast es ja im Prinzip auch gesagt, das stimmt auch, in gewisser Weise sind diese Grundgeschmäcker von Freude, die gehen in den Hintergrund, oder man könnte sagen, sie sind ein Ausdruck des Hintergrundes, der immer da ist. So. Und in dem Sinne ist es vielleicht, oder das kann eine Möglichkeit sein, manchmal zu fragen, ja, was ist denn eigentlich, während im Vordergrund passiert das und das? Und da habe ich die Gefühle und die Gedanken, ja. Aber der Hintergrund, was ist denn eigentlich der Hintergrund? Woher wird denn das alles gesehen? Was ist denn das, vorher, von wo aus die Aufmerksamkeit kommt? Und dafür neugierig zu sein. Und das ist jetzt, ich beschreibe das so aktiv, aber es ist auch etwas, was ganz von alleine passieren kann. Dass du immer merkst, ja, das alte Alltag, sogenannte Alltag passiert, aber da passiert in etwas, was wiederum nicht verwickelt ist in Alltag. Und das ist ein Vertiefungsprozess, da passiert man ganz alleine auch. Und kann manchmal bewusst gefördert werden. Und es kann manchmal sowas wie geben, weißt du, so, wir nehmen mal an, du wärst in einer Situation, die sozusagen eine Art von negativer Aufmerksamkeit hat oder wo du irgendwie verwickelt bist. Ja, dann gibt es manchmal so Umwege, wie erstmal richten wir die Aufmerksamkeit vielleicht auf den Atem, auf irgendwas, was ruhiger ist als gerade der Gedankenstrom, der auftaucht, ja. Oder irgendein schönes Bild oder ein Mantra oder sowas, und dann ist die Aufmerksamkeit auf etwas, sag ich mal, Heiligem oder etwas einer sattwischen Qualität von Bewusstsein, ja. Das ist, und dann ist es irgendwie wie, wenn da Ruhe kommt, dann geht es wieder in den Hintergrund. Wir merken, ist ja eigentlich alles da, selbst wenn ich meine Aufmerksamkeit nicht auf was Bestimmtes ausrichte. Du als Gewahrsein bist immer da. Das ist die gute Nachricht. Das kann gar nicht verloren gehen.
Ja, zwei Sachen. Während ihr beide gesprochen habt, das war so, ja, ich weiß. So, das ist so schön. Also es ist so.
Ja, wir bestätigen das oder ermutigen nur das zu erkennen, was sowieso wahr ist. Und vielleicht sind es an.
Das ist so schön.
Wie schön, dass das so schön ist. Ja. Ja, schön, dass das so eine stimmige Resonanz für dich hat. Und einfach, weil du die Stille so liebst, ja. Und dann, na klar, liebst du das, wenn sie sich mehr und mehr in allem zeigen kann.
Und wir sprechen ja nur zu uns selbst. Wir sprechen zu den Anteilen von uns selbst, die das gebrauchen können vielleicht. Die sich da, das sind alles nur Einladungen, immer noch Einladungen noch zu umfassenderer Klarheit, dass immer mehr Anteile des gesamten Seins dazu erwachen.
Ja. Anteile und Anteile.
Ich weiß gar nicht, ob das zweite noch wichtig ist. Aber es, ja doch, ich sag's nochmal, das ist ein Muster, das ist jetzt, also das ist mit euch gar nicht da, irgendwie ist das auch so, als würde das gar nicht, also es würde überhaupt nicht funktionieren, deshalb ist es halt auch nicht da, glaube ich. Ich habe immer so ein Muster, das ich aufgebaut früher, dass ich versucht habe, mich mit den Augen der anderen zu sehen. Was ist das? Das ist so. Das würde überhaupt nicht. Also, wenn ich euch angucke, das ist so. Das geht nicht. Da passiert das nicht. Also, das ist.
Ja, was hättest du davon? Oder was wäre ein Vorteil davon? Was wäre die positive Absicht davon, wenn du das könntest und wenn das irgendwie...
Kontrollieren. Also dann könnte ich kontrollieren, ob jetzt von denen irgendwas kommt, was mich verletzen könnte, glaube ich. So, oder was?
Ja.
Oder, oder irgendwas, was fassbar wäre, so wer ich bin oder wer ich in ihren Augen bin, sozusagen.
Ja, ja,
ja.
Also klar, ist ja auch logisch, dass es bei euch nicht nötig ist.
Ja, stimmt, das ist bei uns auf dieser persönlichen Ebene nicht nötig, ja. Aber und es ist eine Strategie, das
sehr weit verbreitete Strategie, ja, oder?
Natürlich, was denken die anderen? So, wie sehen die anderen mich? Ja. Sehen sie mich so positiv? Und kriege ich vielleicht von denen irgendwie auch Anerkennung, dass sie mich sehen? Oder könnte da was Gefährliches sein?
Ja, ja. Und auf eine Weise tatsächlich auch, ich glaube, das hast du ja auch schon angesprochen, identitätsbildend, ja, oder identitätsstiftend. Es gibt ja sogar wie psychologische Thesen, ja, die sagen, dass Kinder tatsächlich auch sich durch Spiegeln eigentlich lernen zu identifizieren, ja, dass sie ihr Selbstbild eigentlich im Spiegel durch die Augen der anderen anfangen zu definieren. Ja. Ja, scheint so, als ob das Teil dessen ist, wie unser psychischer Apparat, wie Freud das genannt hat, das so macht, ja, dass der so von da Informationen sammelt und dann sich so sein Selbstbild zusammenpuzzelt und sagt, so, das bin jetzt ich. Ja. Und dann manövriert das durch die Welt und guckt wieder, ah, okay, wie werde ich von da gesehen, kommt da irgendwas Gefährliches, warte, ich muss kurz umstrukturieren.
Es ist so irgendwie, nichts davon ist wirklich und trotzdem fühlte es sich natürlich manchmal wirklich an. Es war so beides.
Ja, es war immer so, das stimmt.
Irgendwie war es real und gleichzeitig wusste irgendwas in mir,
das stimmt.
Ist es nicht.
Ja.
So.
Ja. Und auch das stimmt beides. Für dieses vermeintliche Ich scheint das wirklich und lebensbedrohlich und ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig weißt du, hey, das ist doch alles gemacht. Ich mach das doch. Ich kann es auch lassen. Gucken, was dann passiert, wenn überhaupt irgendwas. Wer oder was ich dann wohl bin, wenn ich mich nicht konstruiere.
Und dann kann die Gewohnheit manchmal auftauchen. Und dann kannst du merken, vielleicht auch wie, entweder, ja, es ist einfach ein Teil des Erlebens, dass wir manchmal checken, wie sehen denn andere mich, das ist ja auch ganz natürlich. Aber da, wo es zu leiden wird, da, wo es zu einem übermäßigen Muster wird, ja, das kann immer mehr abfallen oder immer mehr Freiheit entdeckt werden, dass das eigentlich gar nicht gebraucht wird. Ja. Wenn du keine Identität, wenn du merkst, dass du eigentlich keine Identität brauchst, dann fällt eine ganze Menge von diesem Abchecken, kann abfallen. Ja. Und wer ist überhaupt? Und wer ist überhaupt? Bin ich denn wirklich nicht auch der andere, der mich sieht? Ist doch auch. Vielleicht ist das sogar ein Ausdruck von eins sein, dass du dich die anderen Augen von anderen gucken wollen würdest manchmal. Und wenn die dich so einfach so still sehen könnten, wäre das nicht schön?
Das ist irgendwie berührend, weil irgendwie was, es ist halt so, als ob man etwas zur Ruhe kommt. So, und noch irgendwas, was so ganz alt ist.
Na, so viel Anstrengung, die auch geschehen ist mit solchen Mechanismen.
Ja. Und gleichzeitig trotzdem immer zu hoffen, glaube ich. Da war sowas wie Hoffnung, dass es doch anders ist.
Dass es wie anders ist. Was war
das? Dass es nicht das ist. Dass nicht das ist, was wirklich ist. So.
Ja.
Ich die anderen auch nicht so. Ich habe die anderen nie so gesehen. Die anderen waren für mich nicht das. Was da konstruiert wird. So. Ich habe gesehen, dass das passiert, aber es war nicht so, als ob das wirklich ist. Hm.
Ja, und in gewissem Sinne ist das wie, ja, kennen wir wahrscheinlich auch alle, dass darin oft so eine Doppelbödigkeit ja auch erlebt wird, weißt du? Wie als ob du irgendwie immer sowas produzierst und vortäuschst. Und eigentlich braucht es wahrscheinlich wirklich diese Freiheit, diesen Mut, das genießen zu können, sogar wenn du einfach bodenlos sein kannst. Ja, aber das ist auch, warum das die meisten Menschen lieber vermeiden, weil sie zu sehr zurückschrecken vor diesem Bodenlosen. Und dann lieber versuchen, irgendwie einen Boden zu produzieren.
Vielleicht mein Vorteil, dass ich schon mal in diesem Bodenlosen war.
Ja, und dann, dass du Zutrauen dazu fasst und dass du weißt, dass das viel wirklicher und viel bekömmlicher, viel liebevoller und friedlicher ist, viel erfüllender als die tollsten Böden oder Zwischen- oder Doppelböden oder was auch immer, die wir konstruieren können.
Hm. Ja, ich meine, jetzt braucht die Erfahrung der Krankheit, ne?
Ja.
Weil da eben nichts.
Ja, manchmal kann auch Krankheit ein Zugang dazu sein. Oder wie, ja, manchmal Krankheit oder was auch immer das ist, was uns diese Techniken aus der Hand haut, ja, mit denen wir uns irgendwie gerettet haben.
Ja.
So, kann ein Befreiungsschlag sein. Wie oftmals kommt der größte Segen als Katastrophe verkleidet.
Und das wird dann manchmal Krankheit genannt, ja, Depersonalisierung oder Derealisierung oder andere, ja, und das hat beides, ja. Das kann manchmal was sehr Freisetzendes haben. Insbesondere, wenn es dann erkannt wird, als dass da auch immer diese Tiefe dabei ist. Und viele erkennen das nicht, das wird dann nur pathologisiert. Kann eben auch was Wertvolles haben. Und dann diese Dekonstruktion wirklich bewusst zuzulassen und zu merken, was für eine Freiheit das eigentlich ist. Ja. Kein Selbstbild, kein Ich. Keine Welt. War nicht so gut.
Danke. Ja, danke auch.
Realitätsbezug gleich Null. Ja. Keine Ahnung. Naja, ich meine, gewisserweise würden einige und einige Aussagen, die wir hier machen, sozusagen, auch in unserem Austausch, da könnte man von der Psychiatrie, könnten die direkt hier mit einer Zwangsjacke reinkommen. Ja.
So lasse ich mich immer krank schreiben. Das ist ja wohl der Mut, bleib mal ehrlich.
Das ist das moderne Sadhu-Tun hier, glaube ich. Die Sadhus.
Super. Aber wie schön, dass man das spüren kann, dass es was anderes ist als das.
Ja.
Oder?
Ja.
Hm. Ja, das stimmt.
Ja. Ja auch. Aber klar, ja, da finden wir ja immer wieder das Wilber-Modell wirklich sehr nützlich, so, ne, was da eine Unterscheidung treffen kann auch, dass es eben was anderes gibt, ob das transrational ist oder transpersonal, was über diese persönliche oder Verstandesidentität hinausgeht, oder etwas, was darunter zurückfällt. Ja, sei es durch Drogen oder durch Krankheitsprozesse, die manchmal tatsächlich eher destruktiv wirken können, oder wenn das gar nicht gesund entwickelt worden ist oder gestört worden ist oder beschränkt worden ist. Ja, na klar, macht das schon oft einen Qualitätsunterschied. Was nicht heißt, dass es da nicht manchmal auch dann irgendwie so Querverbindungen gibt, ja, wo das hin und her springen kann, aber na klar, ja, wir finden auch, dass das einen wesentlichen Qualitätsunterschied macht. Aber was eben auch dann wiederum das Wilber-Modell ja sehr gut erklärt, finden wir, dass das in der Psychiatrie dann oft verwechselt wird. Gerade wenn Psychiater oder Therapeuten, Psychologen, wie auch immer, da nicht informiert sind oder diese Erfahrung nicht selber haben, dann können sie das tatsächlich nicht einschätzen, oder? Ja, tatsächlich auch Freud hat offenbar dann einfach das alles als Regression abgetan und oder als pathologisch missverstanden, würden wir sagen. So. Aber zum Glück gibt es ja auch da mehr und mehr Menschen, die um diese Möglichkeit wissen, diese Erfahrung haben und die das wahrnehmen können, diese Unterschiede. Die den Qualitätsunterschied merken. Und dich trotzdem krank schreiben, wenn du es gerade brauchst. Ich
merke den Unterschied nicht. Das ist entscheidend.
Naja. Und ich weiß auch, dass die das nicht merken.
Das finde ich, wenn du auf deinen Krank schreibst.
Ja, genau.
Naja, es gibt tatsächlich auch Ärzte, würde ich behaupten, die das merken.
Jetzt spreche ich mal in die Kamera, wo ich arbeite.
Soll ich die Adresse nennen?
Deine Karte!
Wir können alles rausschneiden oder löschen, was auch immer. Sag einfach Bescheid, was geht und was nicht.
Naja, aber es, also, man muss nur mal anfangen zu heulen, dann denken die schon mal, also, ne?
Das stimmt.
Also, ja. Wenn ich ins Jobcenter gehe und da anfange zu heulen, weil da irgendwie so Krieg herrscht von den Energien und die sofort auf einen schießen, weil die es so gewöhnt sind, dass man gegeneinander arbeitet, ja? Da fange ich an zu heulen, da halte ich mich nicht zurück und dann denke ich halt schon sofort, ich bin nicht normal.
Nicht belastbar.
Und wenn ich dann noch
für einen normalen Arbeitsalltag
schlafe, nicht normal, dann habe ich so und so schon Depressionen. Und also, wenn ich dann noch sage, ich weiß gerade nicht, was ich mit meinem Leben machen soll, dann also dann so und so. Also, muss man gar nicht. Also, ja.
Und lacht und freut sich. Voll depressiv.
Ja. Du musst dich so einen Zettel ausfüllen, so Schlafstörung, bla bla bla. Dann wird das zusammengezählt, dann hatte ich da vier Dinge angekreuzt und war ich schwer depressiv. Und dann war ich auch so.
und dann noch dieses Lachen, das ist ja schon.
Das ist bipolar, mindestens.
Das habe ich zurückgehalten. Aber das ist so traurig und so funktioniert das halt.
Ja.
Also das ist so.
Ja.
Und dann kriegen die Leute Tabletten und so, ja.
Ich hake da einfach jetzt ein.
Ja, natürlich.
Möchtest du auch hier rüberkommen? Oder?
Nö.
Okay, gut, wie es passt.
Bist ja auch gut eingepackt. Also.
Ja, es war gerade das Fenster auf. Aber es kann einem auch wirklich ziemlich dreckig gehen, also wenn man solches, sowas, wie soll ich sagen, ich kann das jetzt nicht so massiv aus eigener Erfahrung sagen, weil ich es nie so erst massiv erlebt habe, dass ich sage, oh Gott, ich brauche irgendwie fürchterlich schnell Hilfe. Aber ich kenne das von Freunden oder Freundinnen, die ja in richtig beschissene Situationen gekommen sind, sie richtig Angst gekriegt haben, weil Sachen passiert sind, die Wahrnehmungen passiert sind, die, mit denen sie nicht klargekommen sind.
Ja, da, das gibt es.
Ja. Und was mache ich dann? Ich meine, ich kann das natürlich so machen, aber dann...
Was machst du dann mit den Freunden? Oder?
Ich war nicht... Was ist denn? Also jetzt, das, was ich konkret vor Augen habe, da war ich nicht in der Nähe, da konnte ich nichts machen. So. Das habe ich auch viel später erfahren. Meine Freundin war 3 Monate dann in der Psychiatrie. Ja, da habe ich nichts gemacht.
Und das ist jetzt eine relativ, sag ich mal, so abstrakte oder allgemeine Frage jetzt über andere oder über das Phänomen, sag ich mal, dass man, haben die dann einen spirituellen Bezug gehabt?
Ja,
ist das in einer spirituellen Praxis passiert?
Ja, haben auch Erfahrungen gehabt, einzelne, kleinere.
Ja.
So. Ich spreche jetzt mal nur von der, weil das ist so allgemein.
Ja. Naja, ich meine, wir sind ja auch sozusagen da auch durchaus mit aktiv oder in unserer Ausbildung in der Bodhisattva-Schule nehmen wir das auch mit als Thema, spirituelle Krisen bzw. spirituelle Krankheiten. Da gibt es verschiedene Phänomene und manchmal auch solche, die einen sehr verunsichern können und in Krisen stürzen. Und es gibt aber auch Hilfesysteme dafür. Ja. Es gibt einige Kliniken zum Beispiel, die nicht nur das pathologisieren, sondern die das mit einbeziehen. Ich weiß nicht, ob du davon auch weißt, sozusagen.
Ja, das weiß ich jetzt erstmal nicht.
Genau, aber das gibt es, das kannst du wissen. Also
ich weiß, es gibt Kliniken, die sozusagen zur spirituellen Seite offen sind, aber...
Ja.
Ja, es gibt immer mehr Transpersonal, heißt das dann im psychologischen Jargon, informierte Therapeuten, Psychologen, Kliniken, Psychiater.
Ja. Und es gibt dann, wie nennt sich dieses
Netzwerk? Spiritual Emergence Network.
Also das, wo sie war nicht so, das war eine ganz stinknormale staatliche Psychiatrie. Und sie hatte zwei Diagnosen gekriegt. Das erste war, weiß ich nicht mehr genau, das zweite war Schizophrenie. Und er wollte sich einfach fragen, wie, also ich habe jetzt nicht die konkrete Befürchtung, dass ich eben jetzt übermorgen in den Schizophrenie reinstolper oder so, oder was dann so genannt wird, aber was mache ich mit Erfahrungen, wo ich nicht mit klarkomme? Also so in Ansätzen habe ich mal vor 2-3 Jahren mal so gehabt, wo ich dann, wie war denn das? Von so lange her. Ich habe mich wieder zurück. Wo ich so ganz unspezifische Angstzustände hatte und irgendwelche Träume gehabt habe und dann so. Das war aber anders. Also das war nicht... Also es war für mich nicht einfach nur ein böser Traum oder so, sondern es war wie, ich habe Energien gespürt, die da waren und wo ich so dieses Gefühl hatte, das war völlig Überwältigendes was auseinanderbricht und also... Ja, so ein bisschen was Apokalyptisches hatte das Ganze so.
Und doch ist es vorbeigegangen.
Ja.
Und du bist immer noch hier.
Ja.
Ne?
Ja.
Und allein die Erfahrung kann dich weiter Zutrauen fassen lassen, dass du die Kapazität hast, auch durch solche Erfahrungen durchzugehen. Mhm. Und in gewissem Sinne könnten wir sagen, dass psychische Störungen oder das, was unserem Verständnis nach wirklich einen psychiatrischen Krankheitswert bekommt, ist nicht die Erfahrung an sich, nicht die Erfahrung von Angst oder Schmerz oder Verzweiflung oder Trauer oder Wut, sondern ein dysfunktionaler Abwehrversuch. Mhm. Ja? Die dysfunktionale Abwehr ist das, was krankheitswertig wird. Und das, woran Menschen eigentlich leiden. Das, woran wir alle leiden. Und je mehr das aus dem Ruder läuft und je extremer das wird, je mehr das aneckt in der Gesellschaft oder je dysfunktionaler das wird im Sinne von, dass Menschen damit einfach nicht mehr funktionieren können, nicht mehr durchs Leben manövrieren können, dann braucht es tatsächlich manchmal auch Unterstützung. Und wenn wir Glück haben, gibt es da welche, die dann wirklich unterstützt und hilft und trotzdem auch weitere Entwicklung zulässt und offen lässt. So. Wenn wir Pech haben, sind das dann Hilfesysteme, die für diese Entwicklung kein Verständnis haben und dann gleich alles wieder rein reglementieren in das Normale.
Ja? Kann das auch ein Guru sein oder kann das auch...
Klar.
Kannst du das sein?
Je nachdem. Also es gibt durchaus sicherlich auch Extremsituationen, wo wir jemand auch empfehlen würden, sogar noch zusätzliche Hilfe anzunehmen. Mhm. Aber klar, vieles, zumal wir ja auch eben... psychologisch, psychotherapeutisch, transpersonal geschult sind, könnten wir sicherlich vieles von dem begleiten. Vielleicht nicht zwangsläufig jeder Guru, wobei ich schon sagen würde, je mehr da wirklich einfach eine Kapazität ist und eine Bereitwilligkeit, sich darauf einzuschwingen und einfach zu schauen, was wird in jedem gegebenen Moment gebraucht, was passt, was stimmt wirklich, dann, ja, würde ich schon sagen, braucht es dafür nicht mal unbedingt jetzt eine bestimmte abgestempelte Qualifikation oder so. Ja, und andererseits kannst du auch echt Glück haben und irgendwo in einem völlig normalen staatlichen Krankenhaus einfach auf jemanden treffen, wer ein offenes Herz und einen ruhigen Geist hat und bereitwillig ist, dir wirklich zu begegnen. Und das kann ein totaler Segen sein. Und manchmal können Medikamente ein totaler Segen sein. Oder wirklich eine Klinikstruktur, die jemand auffangen kann, der sonst nicht mehr klarkommt. Kann ein Segen sein, eine totale Unterstützung. Und kann eine Übergangsnotlösung sein, wie auch immer. Und dann kannst du dich danach wieder daraus entwickeln. Und wie gesagt, es gibt immer mehr wirklich tolle Kliniken, die auch transpersonal informiert sind und die sogar auch spirituelle Entwicklung unterstützen können.
Kam gerade eben so das Bild. Wenn der gerade tolle Psychiater über den Weg gelaufen wäre.
Ja, wenn Ramana einen Psychiater getroffen hätte, die hätten den wahrscheinlich als Katatonen-Schizophren diagnostiziert und zwangstherapiert.
Eine Zeit lang, ja.
Ja, sehr wahrscheinlich. Verantwortlicherweise.
Das ist wirklich ein komplexes Phänomen. Also insofern sind das sehr allgemeine Aussagen. Und wenn du konkrete Sachen findest, dann können wir auch, ne, dann würden wir eher eine Einzelberatung machen und schauen, was stimmig ist. Und das ist
wie
sehr.
Gesagt, Moment, bin ich genau. Was soll ich sagen? Glücklicherweise kann ich nicht sagen, weil es kann ja auch ein Tor sein. Aber es ist nicht so.
Ja, und es gibt.
Und wenn es dein Tor ist, dann ist es da. Weißt du?
Und es gibt tatsächlich eine große Stärke, die in Selbsterforschung liegt. Ja, also wenn jetzt gerade, als du gesprochen hast, kam mir so ein Bild, dieses klassische Bild, was Ramana genommen hat, dass wir letztendlich die Leinwand sind, auf dem der Lebensfilm abläuft. Ja, und im Lebensfilm kann alles Mögliche passieren. Der kann manchmal seicht sein, so ein ganz schöner Film und mit kleinen Krisen und dann, ja. Und da kann manchmal sehr dramatisch sein. Ja, da kann ein Feuer brennen, da kann eine Flut sein, sozusagen, ja. Aber die Leinwand...
Independence Day, ja.
Die Leinwand ist aber irgendwie, die ist immer unberührt, ja. Und es könnte sogar ein total surrealistischer Film sein, wo auf einmal irgendwelche Risse auftauchen und irgendwie, weißt du, oder das sind Psychosen. Es gibt extreme Erfahrungen, wo du die Realität vollkommen anders erlebst als das bisher. Das ist nicht mal nur eine Flut oder ein Feuer, sondern das ist auf einmal ein Riss da drinne und dann taucht irgendwie Teufel auf oder irgendwas. So gibt's alles Mögliche. Und das wird dann wirklich so erlebt. Und gleichzeitig, wenn du, das ist jedenfalls meine Überzeugung oder auch teilweise meine Erfahrung mit Leuten, die im Satsang sind, wenn du weißt, du bist die Leinwand, dann kann es so tief gehen, dass selbst bei extremen Erfahrungen, dass du da irgendwo noch eine Art von Bezug hast zu dem, was unberührt ist von dem Film. Ne? Allerdings auch nicht immer, oder beziehungsweise wer vielleicht noch nicht so tiefe Erfahrungen von dem selbst gemacht hat, der wird natürlich gerade, wenn solche Sachen passieren, denken, oh, um Gottes Willen, jetzt geht mein ganzes Leben durch, ja, sozusagen. Ja? Und dann kommen diese dysfunktionalen Abwehrfunktionen, von denen Padma gesprochen hat. Ja? Und das ist wirklich eine spannende Sache zu sehen, wie groß ist, was hilft da? Reicht es einfach in Selbsterforschung, einfach das geschehen zu lassen und dann wieder zu merken, ah ja, da harmonisiert sich der Film wieder oder braucht es noch Unterstützung sozusagen im Film, ja, den ein bisschen zu kitten oder ein bisschen Stabilität reinzubringen. Ja. Bisschen unterschiedlich.
Die Erfahrung zu erleichtern.
Und gerade, ich würde sagen, die Leute, die Kontakt haben mit diesem Zeugenbewusstsein, das wirklich unberührt ist, dann können auch solche außergewöhnlichen Erfahrungen auch mal kommen. Und die sind eigentlich sogar auch Teil der normalen spirituellen Erfahrung, dass man auf einmal wirklich, habt ihr denn jetzt alle gerade einen Körper irgendwie, wenn ihr mal kurz die Augen zumacht? Irgendwie ist denn, spürt ihr den genauso wie üblich, dass ihr wisst, ja, so und so groß ist der oder ist der vielleicht auch mal gar nicht da irgendwie? Oder die Zeit, welche Zeit haben wir jetzt genau? Weißt du denn genau, welcher Tag heute ist?
Ja.
Dein Alter? Ja, wenn wir eigentlich ist das alles Konstrukt. Ja? Und in tieferen Stillezuständen ist das Konstrukt auch irgendwo löslich. Oder ist es irgendwie wie, ist das wirklich noch da? Und dann können wir wieder einen Bezug darauf nehmen. Und ja, ich weiß doch, okay, wie war noch mein Geburtsjahr? Und dann spürt man den Körper auch wieder.
Da haben wir da extra so ein paar Ecken eingebaut.
Deswegen habe ich mich hierher gesetzt.
Ja, jetzt immer mal wieder Körperbewusstsein verstärken.
Und in dem Sinne könntest du vielleicht auch diese Erfahrung, die du da gemacht hast, ja, wenn die einfach Teil deines, war offensichtlich Teil deines Lebens und offensichtlich hat es sich weiterentwickelt und irgendwas ist davon unberührt auch. Ja. Irgendwas ist da im Hintergrund immer noch heil und ganz und nicht angetastet.
Also es war einfach auch größer als Alltag. Mhm. Das, also ich habe es nicht nur als beängstigend und negativ empfunden, sondern auch, ja, es war so eine andere Ahnung mit dabei. Also. Mhm.
Ja. Ja, das können diese Erfahrungen auch machen, die sprengen das Alltagsbewusstsein auf eine Art.
Ja. Und dann gibt es da auch so eine Ehrfurcht, also nicht nur Furcht, sondern auch eine Ehrfurcht in dieser Offenbarung, die da auch drin steckt. Ist das okay?
Ja, schon okay. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt was wirklich so zu sagen habe, aber es ist einfach so diese Angst, einfach schon allein vor dem Exponiertsein so. Hm. Für mich geht das ein bisschen einher mit so einer Angst davor, handlungsunfähig zu sein, irgendwie zu erstarren. Weshalb ich irgendwie auch Angst davor habe, so exponiert zu sein, irgendwie in diesem Exponiertsein so zu erstarren. Das passiert mir manchmal, dass ich irgendwie so, ja, in so einem, wenn ich mich irgendwie bedroht fühle oder so, dass ich mich dann manchmal so zurückziehe und dann irgendwie da nicht mehr wieder rauskomme. Also auch wenn ich dort irgendwie raus möchte, so irgendwie darin gefangen bin, so in dem Gefühl.
Vorübergehend. Bisher bist du offenbar immer wieder rausgekommen.
Ich hier bist du ja. Weiß auch, dass ich dann da wieder rauskomme, aber in dem Moment fühlt es sich trotzdem.
Es scheint dann so.
Einfach so an, als könnte ich da nicht rauskommen. Natürlich ist es ein Gefühl und ich könnte, das könnte direkt weg sein, so wie jedes andere Gefühl auch, aber in dem Moment ist es halt irgendwie, fühle ich mich halt wirklich gefangen darin. Ja. Also es, wenn ich mir das bildlich vorstelle, dann ist es wie so ein. Wie so ein Eisblock, wie so eine Eiskugel, die so in mir drin ist und ich fühle mich irgendwie bedroht und dann denke ich irgendwie, darin kann mich niemand erreichen, darin bin ich isoliert, darin habe ich Schutz und sobald ich da drin bin, ist es dann plötzlich ganz kalt und alles engt mich ein und irgendwie hat die hat diese Eiskugel keine Tür, keinen Ausweg so und irgendwie ja, dann zieht sich halt alles so zusammen irgendwie.
Ja, sehr klar, wie du das beschreibst und sehr deutlich, sehr schön und sehr schön auch, dass du wirklich beides wahrnehmen kannst, ja, wie das eigentlich diese gute Absicht hat, dich zu schützen oder zu retten, ja, und wie das vielleicht auch wie so ein gewohnter Schutz- oder Fluchtmechanismus ist, ja, dich dahin zurückzuziehen und dann aber zu merken, eigentlich funktioniert es nicht gut. Es hält eigentlich nicht, was es verspricht, sondern im Gegenteil. Dann fühlst du dich da drin gefangen und isoliert und kalt und scheinst nicht wieder rauszukommen, bis auch das wieder vorbeigeht, zum Glück. Und dann, wer weiß, ja, allein schon das, ja, je mehr du das wirklich beides wahrnehmen kannst, kann sich da vielleicht was darin entspannen. Und kannst du mehr und mehr wagen, diesem alten Versprechen, diesem Schutzreflex nicht mehr folgen zu müssen und mal zu gucken, okay, was passiert, wenn ich nicht erstarre? Mal gucken, kann ich das wagen, exponiert zu sein und immer noch lebendig und in Kontakt und hier, so wie jetzt gerade, oder? So, das ist vielleicht schon eine Möglichkeit, ja, dass sich hier schon was bahnen kann, wie, ah, guck mal, geht auch anders und dann kann dein Nervensystem wie umlernen, ja, und Zutrauen fassen zu neuen Wegen und Möglichkeiten, auch mit zunächst vielleicht scheinbar oder sagen wir potenziell bedrohlich erscheinenden Situationen umzugehen und mal zu gucken, kann ich lieber auch ohne Eiskugel hier bleiben.
Ja, ich weiß nicht, manchmal ist das einfach wirklich richtig, also mittlerweile ist das nicht mehr so viel so, aber so vor einiger Zeit hatte ich echt Momente, da konnte ich nicht mehr sprechen, weil ich so stark da drin war, da konnte ich einfach gar nichts mehr formulieren und das, die Sätze sind in meinem Kopf hin und her gegangen und ich wollte es einfach unbedingt ausdrücken, aber ich konnte einfach meinen Mund nicht aufmachen, ich konnte nicht ein Wort herausbringen, ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen, so einfach.
Ja, und so verständlich, das ist eine Überlebensstrategie. Ja. Das ist, so wirklich einzufrieren, keine Körperwärme mehr abzusondern, sozusagen kalt zu werden, kein Geräusch mehr zu machen, damit du nicht. Das ist eine Art Todstellreflex. Ja. Und so sinnvoll für irgendwelche archaischen Lebewesen oder auch manchmal bei uns auch noch, aber eigentlich braucht das gar nicht mehr oder in vielen Situationen braucht das gar nicht mehr. Trotzdem springt es manchmal an. Und es hört auch wieder auf. Und du durchdringst das mit mehr und mehr Licht des Bewusstseins. Und das kann was Schmelzendes haben. Ja? Das ist einfach erstmal wahrzunehmen. Und was schmilzt es noch? Was schmilzt das Eis noch?
Das ist eine Frage?
Ja.
Also in meiner Erfahrung ist es tatsächlich so eine, also es ist eigentlich einfach Liebe.
Ja.
Die aber in dem Moment schwierig ist, dass ich sie sozusagen von mir selber kommt. Also ich kann sie im Moment nicht richtig spüren. Und das ist ja auch eigentlich das Problem, dass ich den Kontakt sozusagen dazu in dem Moment nicht habe. Aber ich merke, dass wenn das zum Beispiel jemand von außen kommt, dass es das dann sozusagen langsam so ein bisschen wegschmelzt schon.
Ja.
Und manchmal auch mit der Zeit, wenn das von innen kommt, so im Moment vielleicht nicht direkt. Aber.
Wie wäre das, wenn du das dazu nehmen könntest, wie wenn in dem Moment, wenn das passiert, du da sein könntest und wie diese Ruth da drin sehen könntest. Weißt du, wie wenn du dir vorstellen könntest, du könntest diese Ruth in dieser Eiskugel sehen und könntest du ihr diese liebevolle Wärme schicken und sie da drin erreichen und dieser Eiskugel schmelzen helfen. Wie wäre das? Oder so, wie ja, du jetzt, so von hier aus, oder wie in Zukunft selbst, die Ruth, die das schon kann oder die schon gelernt hat, irgendwie in solchen Situationen in Kontakt und lebendig und warm zu bleiben. So, wenn die dich dann wie unterstützen könnte und diese Wärme, Liebe schicken kann, wie ist das? Kannst ja mal neugierig sein, mal zu experimentieren damit, mal gucken, wer weiß. Und allein das, wir jetzt darüber sprechen, kann schon ganz vieles verändern. Ja. Allein dass du jetzt diesen Mut hast, da rauszutreten und eine andere Erfahrung zu machen, kann ganz viel Neues schon ermöglichen. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht kannst du es nie wieder genau auf dieselbe Weise erleben. Kann sein, dass nächstes Mal, wenn das passieren will, schon was anderes mit auf den Plan gerufen wird. Ja, dass schon diese Ruth mit in Erscheinung tritt, die das Eis schmilzt. Mal schauen.
Und alles ist erlaubt, sowohl von außen als auch von innen. Ja. Ich habe manchmal, das ist jetzt nicht mein typisches Erlebensmuster, manchmal habe ich Sachen einfach schmelzen lassen, indem ich mich mal vor Ramanas Bild gestellt habe und einfach nur ne, diesen Blick hab wirken lassen, sozusagen, kann man sagen. Das ist von außen. Auf der anderen Seite ist auch dasselbe Selbst, das ist auch von innen, sozusagen. Ja, Ramana ist dasselbe Selbst, oder jeder ist dasselbe Selbst, was wir innerlich sind, sozusagen. Und dann ja, darf man das von außen nehmen, oder mal von innen, oder von dir selbst, von den Anteilen in dir, die da schon viel weggeschmolzen haben oder so. Ja, und das gibt's auch, dieses weisere Selbst von dir. Was immer auch hilft. Immer wohl tut in dem Moment. Und die Liebe ist nicht so weit weg, ha? Und nicht so klein, wie du denkst oder wie wir denken. Es ist immer größer als kleine Eisblöcke. Und so schön, dass du das so auch erstmal offenbarst und dich exponierst. Und es ist so was Typisches. Es ist wirklich, ich glaube, ne, das können wir alle was mit anfangen, ne, mit diesem Einfrieren und nicht mehr sprechen können.
Ja, danke schön.
Ja, schön. Ja,
danke auch. Tschüss.
Hast du Lust? Manchmal kann es helfen, solche Muster auch wie im bildlichen oder konkreten Erleben irgendwie mal zu unterstützen. Also mir fällt jetzt gerade etwas ein, sozusagen, aber es ist nur so ein Vorschlag, oder vielleicht ist es auch für die, manchmal ist es auch sowas, gut, sowas in Bildern auszudrücken, was zu malen oder so, ja, weil das ist so ein starkes,
ja.
Ne, auf einer Ebene ist unser, ganz viel von unserem Unbewussten läuft auf der Ebene von Bildern sozusagen. Ja.
Auch eine schöne Idee.
Ja, und ich weiß nicht, mir fiel es gerade so ein, man könnte so, also das würde ich vielleicht mal machen oder so, wenn ich das, dieses Muster noch, wenn das so aktiv wäre, weiß nicht was, mir fiel gerade so ein, dazu mal so Eiswürfel aufzustellen, und dann erstmal so ein Eisblock und dann mal mitten in die Mitte irgendwie so ein kleines Feuer und ein Teelicht rein und mal sehen, was so passiert. Kann man ja irgendwie auf den Teller stellen, das ist dann so, keine Ahnung. Ne, so, manchmal ist es wirklich auch spannend, sowas wie im Äußeren zu formen und mal gucken, wie dir das geht, sozusagen mit solchen Mustern das mal im Äußeren zu machen und sowas
oder
wie
das
kreative Therapie, das irgendwie auszudrücken in Bildern oder sowas, gibt's ja sowieso auch. Ne?
Oder dir selbst ein Bild dazu zu malen auch.
Ja. Wie bin ich als Eisblock und wie bin ich als Eisblock, der so hinschmilzt?
Als wenn da die Liebe rausleuchtet und das einfach schmelzen lässt.
Danke fürs Erzählen. Om Shanti.